Deutschlandfunk. Das Feature.
I think it was the eye hospital in Aleppo. There was a wooden door and pink walls and
ich denke, es war die Augenklinik in Aleppo. Es gab eine hölzerne Tür und pinke Wände und auf die Tür hatte außen jemand WC draufgeschrieben. Da hatten sich gerade ein paar Leute auf dem Boden erleichtert, als ich hineinkam. Sie steckten mich in dieses Zimmer mit der Scheiße und der Pisse auf dem Boden. In dieser ersten Zelle habe ich 3 Monate lang gelebt. Sie sagten mir nicht, warum sie mich festhielten. Halt's Maul, sagten sie. Morgens kamen sie rein und warfen ein bisschen Brot und Sesampaste auf den Boden und dann schlugen sie die Tür wieder zu. Sie schlugen sie so fest zu, dass nach einem Monat der Türknauf abfiel. So fest schlugen sie diese blöde Türe zu. Am Anfang in Aleppo, als ich sehr große Angst hatte, als ich glaubte, sie würden mich in den nächsten Tagen umbringen, da kam mir die Zeile eines Gedichts immer wieder in den Sinn. Ich konnte mich nur an ein paar Worte erinnern. Aber die Stimmung des Gedichts war in meinem Kopf. Es heißt Zwielicht. Es ging um das Gefühl, wenn du weißt, dass etwas Schlimmes kommt.
Was will dieses Grauen bedeuten? Eine Al-Qaida-Geisel erzählt. Ein Feature von Susanne Sporrer und Klaus Heimach.
Hast du ein Reh, du lieb vor anderen, lass es nicht allein grasen. When these lines came into my head, I thought, I am der Reh. Was it das Reh? Das Reh. I am das Reh. I thought, when I came through into Syria in the olive groves, it was twilight, Zwielicht.
Hast du eine
That's what I remember. I remember something about something bad in somebody else's heart. Sind der Krieg im tüchtigen Frieden.
Das ist es, woran ich mich erinnere. Etwas Böses im Herzen eines anderen. Es ist ein Gedicht darüber, dass etwas Böses im Gange ist. Ich wusste auch, dass das Gedicht etwas über Feinde sagte, die man für Freunde hielt. Ich hatte meine Entführer in der Türkei kennengelernt. Komm, trink Tee mit uns, sagten sie. Okay, dachte ich. Das sind syrische Studenten. Während all der Jahre, die ich in Syrien gelebt hatte, waren Studenten immer diejenigen, mit denen ich am besten klarkam.
Als wir Theo Padnos kennenlernten, studierte er selbst wieder. Das war 2005 im Jemen. Nach seinem Doktor in Literaturwissenschaften hatte er jugendliche Schwerverbrecher in einem Gefängnis in Vermont unterrichtet und darüber ein Buch geschrieben. Wie wir damals auch, wollte er nun etwas ganz Neues kennenlernen, die arabische Welt. Theo lernte Arabisch in der Moschee und wir lebten nur wenige Turmhäuser voneinander entfernt in der Altstadt von Sana'a. Im Herbst 2012 reiste Theo in die Türkei, an die syrische Grenze.
Hüte dich, sei wach und munter.
I was hanging out in Antakya for like 2 weeks.
Ich lungerte da schon 2 Wochen lang in Antakya rum. 2 Wochen lang schaue ich mir die Syrer an, frage mich, will ich mit dem ins Kriegsgebiet? Nein. Aber ich war den ganzen Weg aus Boston gekommen, habe meinen letzten Dollar dafür ausgegeben. Ich muss einem dieser Typen trauen oder zurück nach Hause. Pleite.
Theo arbeitete inzwischen als Journalist. Obwohl er damals schon fließend Arabisch sprach und bis Kriegsbeginn fast 3 Jahre in Damaskus gelebt hatte, fand er in den Redaktionen kaum Abnehmer für seine Essays und Analysen. Ich muss zurück nach Syrien, dachte Theo. Bin jetzt an der syrischen Grenze und will in ein paar Tagen Richtung Aleppo, schrieb er am 5. Oktober 2012 auf Twitter.
Damals waren viele Journalisten in Antakya und sie alle gingen für 1 oder 2 Tage rüber nach Syrien und verdienten so ihr Geld. Einen Monat nach mir erwischte es Foley, Cantley und einen Spanier namens Javi Espinosa. Viele dieser Leute wurden nach und nach gekidnappt oder getötet.
Hat irgendjemand in den vergangenen 2 Wochen etwas von Theo gehört? Schrieb seine Mutter am 4. November auf seiner Facebook-Seite. Wir sind dankbar für jeden Hinweis. Ist Theo wieder auf Undercover-Recherche unterwegs, fragten wir uns. So wie damals im Jemen, als er sich als Konvertit ausgab und in einer salafistischen Koranschule lebte.
Ich traf sie auf dem Balkon ihres Hotels. Sie sagten, sie seien Studenten, kämpften im Widerstand und würden der Freien Syrischen Armee beim Umgang mit westlichen Journalisten helfen. Ich wollte eigentlich niemanden von der Freien Syrischen Armee interviewen. Ich hatte viel zu viel Angst vor Gewalt. Ich bin kein Krisenberichterstatter. Ich wollte nicht ins Kriegsgebiet, aber ich dachte, ich könnte vielleicht ein Lager weit hinter der Front besuchen und mit den Leuten dort sprechen. Also verabredete ich mich mit den Studenten für den nächsten Tag. Um 12, inshallah. Wir fuhren auf einer unbefestigten Straße durch die Olivenhaine und Felder. Dann hielten wir. Schnell, lauf, sagte der Fahrer. Wir rannten so schnell wir konnten durch das Feld. Rannten und rannten, sprangen über einen Stacheldrahtzaun und waren in Syrien. Sie traten mir ins Gesicht, schlugen mich mit Fäusten, trampelten und sprangen auf mir rum. Bring die Handschellen, hörte ich jemanden sagen. Plötzlich war ich gefesselt. Aus meinem Auge lief Blut. Sie fingen an zu lachen. Anta Asirna, sagten sie. Was heißt Asir? Ich kenne das Wort nicht. Gebt mir mein iPhone, ich möchte nachschauen, was Asir bedeutet. Und ich habe nachgesehen und es heißt Gefangener. Einer sagte, wir sind von Al-Qaida. Wusstest du das nicht?
Didn't you know? Mark und Arafan?
Mai 2015. Theo sitzt bei uns in Berlin am Küchentisch. Er trägt das Trikot der syrischen Fußballnationalmannschaft und rechts eine braune, links eine grüne Socke. Seine Locken sind grau geworden. Er ist inzwischen 46 Jahre alt. Wir lachen viel. Es ist unbeschwert, fast wie früher, wenn er uns in Sanaa auf seine Dachterrasse einlud, Pfannen voller Garnelen kochte und wieder einen Weg gefunden hatte, irgendwoher eine Flasche Gin zu besorgen. Theo klappt sein MacBook auf und spielt uns ein YouTube-Video mit der Hymne der Nusra-Front vor. Die Nusra-Front bezwingt die Ungläubigen, heißt es da, und sagt den Kreuzrittern, Amerika, dein Grab ist Syrien, unsere Front ist siegreich. Jabhat al-Nusra ist der syrische Ableger von Al-Qaida, der Theo 22 Monate als Geisel gefangen hielt.
Anfangs dachte ich wirklich, ich wäre in einen Sturm hineingeraten, in ein Naturereignis. Diese Menschen waren so verrückt, so wütend, völlig außer Kontrolle und so hasserfüllt mir gegenüber, dass ich einfach still liegen musste. um das Leiden so weit wie möglich zu reduzieren. Ich versuchte, keinen Widerstand zu leisten, sie tun zu lassen, was immer sie mit meinem Körper machen wollten. Ich dachte, sie wollten mich töten. Mit der Zeit lernte ich, wenn ich Angst hatte, und ich hatte oft Angst, einfach still dazulegen und darauf zu warten, dass sie kommen. Als sie endlich kamen, weit nach Mitternacht, beugte sich Yassin über mich. Wo ist deine Augenbinde? Fragte er. Ich band den fetzen Stoff, das Einzige, was ich besaß, über meine Augen. Irgendjemand fesselte meine Hände hinter meinem Rücken. Und auf dem Weg zu dem Raum am Ende des Ganges flüsterte Yassin zu mir: Wir nennen ihn den Raum des Todes.
In einem szenischen Monolog hat Theo aufgeschrieben, was ihm in Syrien widerfahren ist. Al-Qaida Reality nennt er das Stück. Entstanden ist es in den Monaten nach seiner Freilassung und es dokumentiert Szenen, Gespräche und Gedanken aus der Haft. Theo arbeitet noch immer daran. In dem Theaterstück will er auch einige der Videos und Fotos zeigen, die die Dschihadisten massenhaft ins Netz stellen.
Drinnen war das Licht aus. Sie ließen mich auf dem Boden knien. Ich konnte nur ein bisschen was sehen, mehr wollte ich auch nicht sehen. Auf dem Boden standen Kerzen und Stirnlampen. Yassin? Kawa? Dann traf mich ein Kabel im Nacken. Ich fiel nach vorn aufs Gesicht und dann zwängten sie mich in einen Reifen. Ich glaube, es waren viermal, wo sie... Sie benutzen spezielle Werkzeuge und sie haben spezielle Folterknechte, die das mit dir machen. Sie verwenden auch Strom. Vielleicht waren es fünfmal, ich weiß es nicht. Es sind 6 bis 8 Leute. Und sie benutzen Kabel, Rohre, Schläuche. Und sie wollen auch, dass die Kinder mitmachen. Die sind vielleicht 8, 9 Jahre alt. Während der Vernehmer mir Fragen stellte, kitzelten die Kinder mich mit ihren Ketten und Kabeln an den Füßen. Und manchmal fragten sie die Kinder, ob sie mich schlagen wollten. Und die Kinder sagten, nein. Und dann sagte der Vater, gib mir das Kabel, ich zeige es euch. Er ist ein Hund, ein Schwein. Das sollst du mit ihm machen. Mein Gesicht lag auf dem Beton. Kawas Stiefel standen auf meinem Nacken. Da hängten sie einen anderen Gefangenen an den Handgelenken an einem Rohr auf. Seine Füße strampelten in der Luft. Irgendetwas, vielleicht waren es Kabel, hieb auf sein Fleisch ein. Mit einem Starterkabel versetzten sie ihm Stromstöße. Und Kawa beugte sich zu mir. Hör zu! Und der hängende Mann schrie. Wir machen diese Musik für Gott. Hörst du sie? Das ist unsere Musik.
There are many ways in which their torture.
Ihre Folter gleicht in vielerlei Hinsicht einem religiösen Ritual. Sie glauben, dass sie das näher zu Gott bringt. Oft beten sie auch richtig vor der Folter. Wenn sie wirklich laut und energisch beteten, dann wusste ich, jetzt wird gleich gefoltert. Das war für mich, als würden sie Gott fragen, ist es in Ordnung, wenn wir diese Typen foltern? Und er antwortete immer, ja, kein Problem.
Als die Folter für dieses Mal vorbei war und Kawa sich im Bad frisch machte und ich es geschafft hatte, aus den Armen eines seiner Söhne wieder auf die Beine zu kommen, rief er nach mir. Er sprach in den Spiegel, mach dich gefasst, morgen wird's noch schlimmer.
Ich war mir sicher, dass sie mich am nächsten Morgen holen würden. Deshalb habe ich es in der Nacht versucht, die ganze Nacht. Es gab ein Seil. Ich dachte, ich erhänge mich am Türknauf, lege mich hin und würde langsam das Bewusstsein verlieren.
Seit er wieder frei ist, reist Theo durch die Welt. Zu seiner Mutter nach Vermont, zum Vater nach Paris, für einen Dokumentarfilm über seine Geiselhaft nach Antakya und auf die Golanhöhen. Immer im Gepäck sein rot-weißes Profi-Rennrad. In Berlin steht er morgens um 5 auf und fährt Rad. Auch weil das ein bisschen gegen die schlimmen Rückenschmerzen hilft, die ihn seit der Gefangenschaft quälen. Nach seinen Touren zum Wannsee oder übers Tempelhofer Feld sitzt er dann wieder am Küchentisch und erzählt.
Ich will die Verrücktheit erklären, die dieses Land erfasst hat. Was für ein Land ist das, wo sie Menschen die Köpfe abschneiden? Warum tun sie das? Wenn du vor 5 Jahren nach Syrien gingst, dann empfingen sie dich so warmherzig, so respektvoll und so großzügig. Es war manchmal schwierig, ins Hotel zu gehen, weil die Leute wollten, dass man bei ihnen zu Hause übernachtet. Das Land hat sich radikal verändert. Irgendwas ist passiert.
Was in Syrien passiert, lässt Theo nicht los. Auf seinem Computer zeigt er uns die Twitter-Profile, Skype-Namen und Facebook-Seiten von islamistischen Kämpfern, denen er in Syrien begegnet ist. Manche haben ihn bewacht, andere waren Gefangene, wie er selbst.
Je mehr man sie versteht, desto mehr vergibt man ihnen. Ich weiß, das ist nicht richtig, aber wenn man jemanden gut kennenlernt, dann erfährt man vielleicht von einer schweren Kindheit oder so. Ich bin nicht wütend. Ich bin einfach nicht mehr wütend auf sie. Als sie mir das antaten, schon, aber da ist keine Wut mehr. Ich bin aufgebracht, weil sie sich noch immer gegenseitig umbringen. Weil es so viel Leid gibt und weil ich die guten Leute, die ich gern aus dem Land rausholen möchte, nicht rausholen kann.
Im Netz hat Theo Dutzende Links gesammelt. Frei zugängliche Dokumente des Grauens, Folterszenen, Propagandavideos, öffentliche Hinrichtungen. Manches davon will er auch für sein Theaterstück verwenden. Auf YouTube ruft er ein Video auf, das im Kampf getötete Dschihadisten zeigt. Auf der Tonspur religiöser Gesang, auf arabisch Nashid.
Hier ist mein Lieblings-Nashid.
Ich kenne so viele Leute aus diesem Video. Der hier wurde für die Nusra-Front zum Märtyrer. Der Islamische Staat tötet ihn. Ihr werdet weinen und ich werde weinen, singt er. Und Flüsse von Tränen werden fließen, weil du in den Himmel gehst. Aber wir hatten eine schöne Zeit zusammen, als wir im Dschihad waren. Diese religiösen Lieder treiben dort wirklich das Geschehen voran. Und die Leute wiederholen sie fast Zeile für Zeile. Das ist ihre ganze Ideologie und sie kennen diese Songs beinahe besser als im Koran. Sie hören sie den ganzen Tag, jeden Tag. Manche kann ich inzwischen auch auswendig, die gehen so. Vernichtet die Juden, die Brüder der Affen ins Paradies. Wir können nämlich warten.
Jannah, Jannah, Jannah. Everybody says to them, you must love death, you must love it. Okay, okay.
Jeder sagt ihnen, ihr müsst den Tod lieben. Und nach einer Weile sagen sie, wir lieben den Tod, wir wollen in den Himmel. Aber wenn du sie dann fragst, gerade als Ausländer, willst du wirklich sterben? Dann sagen sie, nein. Ich möchte lieber nach Deutschland. Doch ein Ticket nach Deutschland gibt ihnen keiner. Auf dem Tisch liegt eine Freifahrkarte in den Himmel. Also sagen sie, oh, dann nehme ich die Option A.
Es gibt keine Option B.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Die aufgehende Sonne bringt einen neuen Tag. Im Paradies werden wir uns begegnen. In Frieden, Reichtum und Freude.
Es kann tatsächlich sehr brüderlich sein und kameradschaftlich, wie in jedem Krieg. Du nimmst Entbehrung auf dich und wirst mit dem Sieg belohnt und hast das Gefühl, dass Gott dich segnet. Ihre Gefühle kommen nicht aus dem Nichts. Ihre Familien wurden 40 Jahre lang wegen ihrer Religion verfolgt. Sie lieben Al-Qaida, weil sie glauben, dass Al-Qaida sie erfolgreich gegen Assad verteidigen werde. Ich gab mir täglich Mühe, gut mit den Kids klarzukommen. Yassin, der Anführer der Teenager, sagte eines Tages in seinem breiten Bauerndialekt im Bad zu mir: In Amerika hast du gleich mehrere Freundinnen. Nein, habe ich nicht, antwortete ich. Er grinste und wandte sich an die Jüngeren. In Amerika hat er 9 Freundinnen. Und eines Tages, als Yassin zum x-ten Mal mit dem Thema anfing, reichte es mir. Subhanallah, sagte ich. Du, Yassin, könntest im Westen keine einzige Freundin haben, weil du kein Wort Englisch sprichst. Du kannst ja nicht mal richtig Arabisch. Ich redete mit ihm wie ein Lehrer. Warum lernst du nichts? Und 2 Tage später kam er mit Papier und Stift in meine Zelle und ich musste ihm eine Englischlektion aufschreiben. Ich mache mir Freunde hier, dachte ich. Das ist gut.
The people that I closest to,
den anderen Gefangenen führte ich mich am nächsten. Einen von ihnen brachten sie um. Und ich würde so gern seiner Familie sagen, was für ein toller Kerl er war. Er war Bürgermeister, hatte 11 Kinder. Eines Morgens, auf dem Weg zum Bad, schaute ich in seine Zelle. Er hatte gute Laune, er war noch nicht gefoltert worden. Er rief, I love you. Er wollte einfach nur sagen, hey, du bist ein guter Mensch. Er fragte auch nie, ob ich Moslem sei, er machte mir immer Mut. Eines Nachts kamen sie und folterten ihn, bis er fast tot war. Und steckten ihn zurück in die Zelle. Ich konnte hören, wie er flehte. Gott, steh mir bei. Am nächsten Morgen kamen sie sehr früh, um nach ihm zu sehen. Ich hörte, wie einer sagte, der ist tot. Seine Kleider, als Bürgermeister hatte er sehr feine Kleider, weichten sie im Bad ein. 3 Tage lang mussten wir seine blutigen Kleider im Bad ansehen. Ich hasste sie dafür, dass sie Hussein getötet haben.
I hated them so much for killing Hussein.
Ich war oft träge und deprimiert. Manchmal habe ich für die anderen Gefangenen gesungen. Ich versuchte, mit ihnen zu reden, zu flüstern. Es war verboten, sich zu unterhalten. Ein Gefangener war 2 Zellen von mir entfernt, also konnte ich nicht mit ihm flüstern, aber ich konnte für ihn singen. Als ich an einem Tag mal nicht sang, flüsterte er am Abend, hey, was ist denn los? Du hast heute nicht gesungen. Sie haben mir jeden Tag gesagt, es gebe Verhandlungen. Aber dann verging ein Monat, ein zweiter, ein dritter. Irgendwann glaubte ich nicht mehr daran. Die offizielle Linie der USA ist, wir reden mit ihnen, aber wir machen keine Zugeständnisse. Aber die wirkliche Linie ist, wir reden auch nicht mit ihnen. Und zahlen tun wir auf keinen Fall.
Theo war vor ein paar Jahren schon einmal in Berlin gewesen, um an seinem Jemen-Buch zu schreiben, The Undercover Muslim. Damals vergaß er ein Kissen mit arabischem Etikett in unserer Wohnung. Als er verschwunden war, erinnerte uns dieses Kissen immer wieder an ihn. Was war mit ihm passiert? Seit Monaten gab es nichts Neues auf Facebook, auch keine Meldung, dass er entführt oder getötet worden sei. Irgendwann glaubten wir nicht mehr daran, dass er noch am Leben sein könnte.
Ich lebte sehr nah am Tod, auch wegen der Bomben. Ich denke, Millionen Syrern geht es im Moment so, dass sie jede Minute ihr Leben verlieren können. Und wahrscheinlich lebten Millionen Deutsche, Engländer und Franzosen im Zweiten Weltkrieg unter solchen Umständen. So ist Krieg. Meist ist es dunkel. Sobald das Licht angeht, will jeder seine Läuse loswerden. Dann ziehen alle ihr Hemd aus und untersuchen es auf Läuse. Das ist eklig. Wir hatten alle ziemlich schlimme Läuse. Ich sammelte die Läuse. Ich wollte eine kleine Läusefarm aufmachen. sie beobachten, wie sie über den Boden krabbeln. Ich hatte ja sonst nichts anzuschauen. Das gefiel meinen Mitgefangenen nicht, also schlugen sie mich. Du sollst keine Läuse züchten im Gefängnis, du sollst sie töten. Aber ich war halt ein Läusefarmer. Mein Bart reichte mir bis zu meinem Nabel. Ich fühlte mich bescheuert, so einen langen Bart und so lange Haare zu haben. Ich sah aus wie ein Höllenmensch. Ich hoffe nur, dass sie mich keine Mädels so sehen. Das wäre ja wirklich peinlich.
13 verschiedene Gefängnisse hat Theo während seiner Gefangenschaft gezählt. Die Nusra-Front schleppte ihn von Aleppo im Norden durch die Wüste im Osten. Auf der Flucht vor den Truppen Assads, aber auch vor den verfeindeten Kämpfern des Islamischen Staats. Meist war Theo allein eingesperrt, mal mit 30 Offizieren der syrischen Armee zusammengepfercht. Einige Monate teilte er sich die Zelle mit einem anderen Amerikaner, dem Fotografen Matt Schreier. Obwohl sie sich nicht ausstehen konnten, planten die beiden, als sie merkten, dass das Gitter vor dem Kellerfenster brüchig war, gemeinsam die Flucht.
Wir arbeiteten etwa 10 Tage daran, sehr vorsichtig und immer mitten in der Nacht, während sie schliefen. Als wir das Gitter komplett auseinandergenommen hatten, mussten wir fliehen, sonst wäre unser Plan aufgeflogen. Er bestand darauf, dass er als Erster rauskriechen durfte. Ich wollte mich nicht mit ihm anlegen, also kletterte er auf meinen Rücken und ich schob ihn nach draußen. Nach 3 Minuten war er frei. Ich reichte ihm seine Schuhe, sein Hemd und sagte, jetzt zieh mich raus. Ich steckte meinen Kopf durch, meine Brust, aber er meinte, du schaffst es nicht. Bye. Am Abend fragte der Wärter, wo ist der andere? Ich sagte, fort. Sie kamen mit Stöcken zurück, aber das war nur der Anfang. Sie verlegten mich in die Wüste, in einen heißen Raum, sehr wenig Wasser. Sie fesselten meine Hände und Füße. 6 Wochen lang, rund um die Uhr. Einer meiner Bewacher war Schüler am Goethe-Institut in Aleppo gewesen. Ich lief mit verbundenen Augen und Handschellen den Flur runter. Und plötzlich sagte jemand,
was für eine Überraschung!
Ich wusste, er war kein Deutscher. Das hörte ich an seinem Akzent. Das war ein Syrer, der Deutsch reden wollte, aber erst musste er Leute foltern. Danach kam er zurück und sagte,
können wir unser Deutsch üben?
Sprachen fallen Theo leicht. Genauso leicht gelingt es ihm, mit Fremden ins Gespräch zu kommen. In Sana'a saß er oft plaudernd mit den Jungs aus der Nachbarschaft auf der Straße. Sein Arabisch war schnell so gut, dass er erste Koransuren auswendig konnte. Wenn in Syrien Kommandeure oder religiöse Würdenträger mit ihren Leibwächtern in seine Zelle kamen, rezitierte er für sie seine liebsten Verse.
Ich bewundere die Eigenschaften vieler Muslime. Aus unserer Zeit im Jemen wissen wir, wie herzlich sie sind und wie weise manche Gläubige wirken. Ich finde es zum Beispiel berührend, wenn sie Inshallah sagen, so Gott will. Manche nervt das, aber ich finde es angemessen, wenn man über die Zukunft spricht, einen kleinen Hinweis am Ende anzufügen, dass wir die Dinge nicht so kontrollieren, wie wir das gerne hätten. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, was du lernen kannst, wenn du in einem islamischen Land lebst. Sei dankbar für kleine Dinge. Sie glaubten, ich sei Christ. Ich sagte ihnen, ich habe die Bibel gar nicht richtig gelesen. Ich kenne den Koran besser. Aber ich glaube an eine wichtige christliche Lehre. Liebe deinen Feind. Ich glaubte das damals und ich glaube das heute. Ich weiß, das klingt naiv, aber das ist der einzige Weg. Wir müssen anständig mit der arabischen Welt umgehen. Wir müssen Frieden mit ihnen schließen.
Letztes Jahr, zu Beginn des Sommers, in meinem Käfig irgendwo im Euphrattal, gab mir ein freundlicher, barmherziger Kommandeur Stift und Papier. Mein Retter, gewissermaßen. Okay, dachte ich, Dann führe ich jetzt Tagebuch. Der Koran war das einzige Buch, das ich in 19 Monaten zu sehen bekommen hatte. Im Tagebuch soll es um meine Erfahrung mit dem Koran im Gefängnis gehen, überlegte ich mir. Eines Nachts, als ich mir das Geschriebene durchlas, schoss es mir durch den Kopf. Dafür könnten sie mich umbringen. Ich zerriss das Tagebuch. Gut, dann eben ein Roman. In meiner Geschichte passiert etwas Böses in einer kleinen Stadt in Vermont. Die schlimmen Dinge beginnen, wie sie in Syrien begonnen hatten. An einem abgelegenen Ort, als niemand damit rechnete.
The Christians. In my book, the Christians.
Das sind Christen in meinem Buch. Wenn irgendjemand in meine Zelle kam und fragte, was zum Teufel schreibst du da? Dann konnte ich sagen, es geht nur um meine Kindheit in Vermont. Es war ein Weg für mich, das alles meiner Mutter zu erklären und auf eine Art zu schreiben, die mir keine Schwierigkeiten einbrachte. Hört, Freunde, es hat nichts mit euch zu tun. Aber natürlich hatte das alles mit ihnen zu tun. Im 19. Jahrhundert, in der Zeit, über die ich meine Doktorarbeit schrieb, gab es die zweite große Erweckungsbewegung. Die Leute versammelten sich und der Geist Gottes sollte über sie kommen. Das entspricht dem, was gerade bei den Moslems in Syrien passiert. Sie haben das Gefühl, der Geist Gottes ist über ihnen. Und alles, was sie tun, wird von Gott bestimmt. Über diese Stimmung wollte ich schreiben. »Das ist ein Verhör«, sagte Redmond. »Du darfst nicht schreien. Und wenn du schreist, wird es noch schlimmer. Wirst du schreien?«
Eine Folterszene aus Theos erstem Roman. Was in Syrien der Raum des Todes, ist dort ein Birkenhain. Aus Dschihadisten werden fundamentalistische Christen. In winziger Handschrift füllte Theo im Gefängnis Seite um Seite. Jetzt arbeitet er daran, den Roman fertigzustellen.
»Nein, nein, bitte, Redmond«, whispert Gypsy. Redmond geht einen Schritt zurück ins Mondlicht, hält kurz inne. Dann fragt der Gypsy nach ihrem Namen, ihrem Alter und ob sie Bibelverse auswendig könne. Kann sie nicht. Zwei Schläge auf den Rücken. Bitte, bitte. Bist du verheiratet? Fragt Redmond. Nein, sagt sie. Nein, nein. Mhm, sagt er. Nicht verheiratet. Bist du Jungfrau? Sie fleht ihn an. Bitte, bitte. Zwei weitere Schläge auf den Hintern. Sie schreit. Die Kinder schlagen ihr ins Gesicht. Das meiste, das Gebaren der Befrager, die Gewalt und die Art, wie die Gewalt immer weitergeht, all das kommt direkt aus meiner Umgebung, was ich jede Nacht hörte und was sie mir antaten. Ich musste die Szene fast nur ins Englische übertragen. Ich schrieb das auf, während ich ihnen dabei zuhörte, wie sie eine Tür weiter diesen Mist machten. »Keine Jungfrau, würde ich sagen. Eine Hure«, sagt Redmond. »Was bist du?« »Eine Hure. Ich bin eine Hure. Eine Hure«, schreit sie. Als ich schrieb, dachte ich nie, dass ich dieses Manuskript aus dem Gefängnis schaffen könnte. Ich glaubte auch nicht, dass ich jemals rauskäme. Trotzdem schrieb ich jeden Tag, weil ich dachte, mir bleiben die nächsten 5 Minuten oder die nächste Stunde, also mache ich's. Du lebst für die nächsten 5 Minuten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das mit Twitter oder Fahrrädern um sich herum schafft, mit Flüssen und Wetter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute Romane schreiben, wenn sie nicht im Gefängnis sind. Ein Gefängnis ist ein großartiger Ort, einen Roman zu schreiben.
Im Frühsommer 2014 wurde Theo in eine Zelle mit Klimaanlage verlegt. Er wusste nicht, dass zur gleichen Zeit in den USA 7 Frauen unermüdlich für seine Freilassung kämpften. Seine Mutter, 3 Cousinen mit guten Beziehungen nach Washington, eine FBI-Agentin sowie die UN-Botschafterinnen der USA und Katars. Theo erinnert sich noch genau an die frühen Morgenstunden des 3. Juli. Umringt von bewaffneten Kämpfern stand er einem der Führer der Nusra-Front gegenüber, Abu Maria al-Qahtani.
Er sagte, weißt du, wer ich bin? Der Anführer von Al-Qaida. Jeder weiß das. Scheich. Dann sagt er, du kommst in meinen Wagen, du stehst unter meinem Schutz. Wir fahren nach Dahab, hier passiert nichts. Und er fragt mich, weißt du, dass wir vom Islamischen Staat umzingelt sind? Das wusste ich nicht. Steige also in sein Auto und wir fangen einfach an zu reden. Werden wir durch die Wüste fahren, mit 130, eine Hand am Lenkrad. Er schwelgt in Erinnerung an den Dschihad gegen die Amerikaner im Irak. Er machte sich Sorgen wegen der Drohnenangriffe. Sie haben das Gefühl, täglich angegriffen zu werden. Und wo auch immer auf der Welt einer angegriffen wird, da werden sie alle angegriffen. Ich musste für die Drohnenangriffe leiden. Für Guantanamo, für Abu Ghraib. All die Wut, die die US-Armee produziert, fällt auf unbewaffnete Zivilisten wie mich zurück. Aber jetzt hat der Qahtani was vor mit mir. Der braucht ein frisches Gesicht. Jemanden, der den Amerikanern erklären sollte, dass diese Leute dort nur Freiheitskämpfer seien, die die Muslime gegen Bashar al-Assad verteidigten. Diesen verrückten Mörder. Ich lebte 2 Jahre bei ihnen und weiß, wie zäh die sind. Legt euch nicht mit denen an. Sowas sollte ich im amerikanischen Fernsehen sagen.
Freie Männer kämpfen für uns, Unterstützer von überall her. Sie lassen Bashar weinen. Unsere Front ist siegreich.
Niemand durfte von da an mehr ohne Erlaubnis des Scheichs mit mir sprechen. Also redete ich immer mit den Größten des Dschihad. Wir saßen in der Wüste herum und philosophierten. Wir redeten über die Schönheit der Ehe, über Tolstoi. Sie meinten, dass Tolstoi am Ende zum Islam konvertiert sei. Und sie glaubten wirklich, dass die ganze Welt gegen sie ist und dass das Schicksal des Islams in ihren Händen liegt. Wird es in eurem Kalifat Schulen geben? Fragte ich. Krankenhäuser, Straßen? Ja, selbstverständlich.
So erinnerte sich Theo 2 Monate nach seiner Freilassung im Magazin der New York Times an diese Gespräche.
Aber kein einziger von ihnen schien Interesse daran zu haben, die Kilometer um Kilometer zerstörte Stadtlandschaft wieder aufzubauen. Kein einziger zeigte Interesse, Lehrer und Ärzte anzuwerben. Was sie wollten, waren größere Explosionen. Sie wollten Flotten von Geländewagen. Geländewagen brauchen keine Straßen. Mitte Juli erreichte der Karawan der Nusra-Front schließlich eine Villa in Saida, einem Vorort von Dara. Jeden Tag sagte mir der Scheich, dass er mich bald nach Hause schicken würde. Am Abend, wenn er von seinen täglichen Streifzügen zurückkam, fragte ich ihn, »Wann, Scheich, ist es soweit?« Er grinste, »Bald. Bald.«
Theo ahnte nicht, dass ein engagierter Verleger in Washington mit großem Aufwand die Familien mehrerer amerikanischer Geiseln unterstützte. Der Medienunternehmer David Bradley flog schließlich nach Katar, um das Golfemirat als Vermittler zu gewinnen. Das reiche Katar verfügt über einigen Einfluss bei den syrischen Rebellen und hat schon öfter geholfen, Geiseln freizubekommen.
Wir lebten in dieser großen Villa und wenn die Al-Qaida-Leute tagsüber rausgingen, um das Land zu terrorisieren, hing ich mit dem Friseur, meinem Bewacher, im Haus herum. Seine Verwandten haben es irgendwie nach Deutschland geschafft. Er wollte da auch hin. Da musst du Deutsch lernen, sagte ich ihm. Also brachte er all seine Kinder und wir saßen morgens zusammen.
1, 2, 3. Ich heiße Mohammed. Wie heißt du?
Er war gut, aber seine Kinder waren noch besser.
1, 2, 3.
Abu Kinan brachte mir alles, was ich brauchte. Er war der netteste Mensch, den ich in den 2 Jahren getroffen habe.
He was the nicest guy I met in 2 years.
Breaking news tonight. We want to welcome our viewers from around the world to this breaking news coverage. An American journalist has been beheaded by ISIS terrorists.
Am 20. August 2014 veröffentlichte der Islamische Staat ein Video, das die Enthauptung des amerikanischen Journalisten James Foley zeigte.
Ich saß vor dem Fernseher und sah jemanden in einem orangenen Overall. Die Hände gefesselt, einen schwarz gekleideten Mann hinter sich. Amerikanischer Journalist in Syrien, las ich und dachte, oh Mist, die reden über mich. Das ist nicht gut. Und ich schaltete um. Aber überall kamen diese Bilder. Ich wollte die Typen um mich herum nicht auf dumme Gedanken bringen und deshalb schaltete ich auf einen Naturkanal und schaute mir Zebras an. Aber ziemlich bald zeigten mir die Männer das Video auf ihren Handys. Sie sagten, der IS hat für dich Geld geboten. Aber wir haben Nein gesagt, weil wir die Guten sind. Und der IS, das sind die Bösen.
Vier Tage später sitzt Theo wieder in dem Divan mit dem Fernseher, zusammen mit Abu Kinan, dem Friseur.
Dann kam der Al-Qaida-Boss rein und sagte, ich schicke dich nach Hause zu deiner Mutter, hol deine Sachen. Ich versteckte den Roman in meiner Hose. Wir stiegen in ein Auto und wir fuhren nach Süden, Richtung Jordanien. Ich dachte, vielleicht bringen sie mich um. Aber wir hielten am Straßenrand und sie kauften mir neue Klamotten. Nachgemachte chinesische Adidas-Sachen. Ich zog mich um und wir machten ein kleines Video im Auto. Ich sollte mich von den Al-Qaida-Leuten verabschieden. Ich sang ihnen ihr Lied, ihre Hymne.
Und
sie filmten mich dabei, wie sie alles filmen. Wir fuhren immer weiter nach Süden bis zu einem großen Wachposten der Nusra-Front an der israelischen Grenze mit großer Al-Qaida-Flagge. Als die Sonne unterging, fuhren sie mich weiter nach Westen. Und plötzlich sah ich diese großen UN-Lastwagen. Da drehten sie sich zu mir um und sagten, raus mit dir. Ich nahm meine Sachen, stieg aus und, mein Gott, sobald ich in dem UN-Wagen saß, fing ich an zu weinen. Und dann brachten sie mich rüber zu den Leuten vom FBI und mit denen weinte ich weiter. Wir fuhren nach Tel Aviv. Dort steckten sie mich in ein 5-Sterne-Hotel. Ich setzte mich aufs Bett und schaltete den Fernseher ein und dachte, wow, das ist ja wirklich die größte Zelle, in der ich je war. Was für eine komische Gefängniszelle. Es gibt sogar einen Fernseher. Und wenn man die Tür aufmacht, kann man rausgehen. Und als mir dieser Gedanke kam, sagte ich mir, was zum Teufel mache ich hier? Und ich öffnete die Tür, ging raus zum Strand und fing an zu joggen. Freiheit. Es war wunderschön.
Drei Tage später, dann nach Jahren, wieder eine E-Mail von Theo. Hey, wie geht es euch, schreibt er. Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Was will dieses Grauen bedeuten? Eine Al-Qaida-Geisel erzählt. Ein Feature von Susanne Sporrer und Klaus Heimach. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Uwe Bohm und Janina Sachau. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Hermann Theissen. Was will